Ja, hallo, herzlich willkommen zum Gottesdienst. Jetzt auch nochmal von mir zur Predigt. Wenn ihr in den letzten Wochen den Gottesdiensten gefolgt seid, dann habt ihr gesehen und gehört, dass wir momentan durch die Gleichnisse von Jesus gehen. Jeder Prediger sucht sich ein Gleichnis aus. Wobei, Fun Fact am Rande für alle unter euch, die es genau wissen wollen oder genau nehmen wollen. Rein technisch gesehen, haben wir bisher nicht nur Gleichnisse von Jesus gehabt, sondern wir haben euch auch ein paar Parabeln untergeschoben. Zum Beispiel die Parabel von den klugen und törichten Jungfrauen. Der Unterschied zwischen einem Gleichnis und einer Parabel, das gar nicht so einfach ist, dass ein Gleichnis einen typischen Zustand oder regelmäßigen Vorgang beschreibt, während eine Parabel einen interessanten Einzelfall erzählt. Und außerdem betont die Parabel in der Regel noch mehr Themen der Moral oder ethnischer Grundsätze. Aber die Grenzen sind so fließend, dass ich den Unterschied wahrscheinlich gar nicht bemerken könnte oder bemerken würde. Letzte Woche nun hat Mathis das Gleichnis vom Zuhören mit dem Herzen besprochen, wie er das gesagt hat. Oder auch bekannt als das vierfache Ackerfeld. Und das wiederum ist weder ein Gleichnis noch eine Parabel, sondern eine Allegorie. Das ist, eine Allegorie ist, wenn etwas quasi direkt durch etwas anderes ersetzt wird in einer Erzählung. Also der Acker stand für das Herz, der Same für das Wort und so weiter. Fun Fact Ende. Jetzt habt ihr vielleicht was dazugelernt, was ihr bei einem schweren Bibelquiz dann irgendwann mal in der Zukunft anwenden könnt. Ein bisschen unnützes Wissen kann nie schaden. Genau, aber wir wollen nicht päpstlicher sein als der Päpst. Auch ich werde weiterhin von den Gleichnissen sprechen. Und heute habe ich euch tatsächlich ein waschechtes Gleichnis rausgesucht, nämlich das Gleichnis vom Hausbau. Und ich fand es interessant, Matthias hat letzte Woche sein Gleichnis einfach umbenannt, weil er gesagt hat, versucht mal neu zuzuhören, dass nicht diese Bilder, die ihr im Kopf habt, und die sich eingebrannt haben aus dem, was ihr in der Vergangenheit gehört habt, das bestimmt, was ihr hört und was ihr seht, wenn ihr so ein Gleichnis habt. Und genau so habe ich auch mit diesem Gleichnis eine besondere persönliche Beziehung. Als ich nämlich Kind war, hatte ich ein kleines Pixie-Buch und es handelte vom Gleichnis vom Hausbau. Das war sehr süß gemacht. Es fing an damit, dass auf Seite 1 Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und dann hieß es: Einmal erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Und dann kam die Geschichte vom Gleichnis vom Hausbau in Bildern, die Geschichte von den zwei Männern, die ihr Haus bauen. Der eine, der gräbt, der haut den Fels aus, der gräbt das Fundament in den Fels und man kann wirklich sehen, wie schwer die Arbeit ist. Und der andere, der geht mit seinen Freunden durch die Gegend und er steckt immer seinen Stab in den Sand und da, wo er den besonders tief reinstecken kann, da sagt er, da will ich mein Haus bauen, weil hier ist es besonders leicht, das Fundament zu legen. Und dann am Ende kam die große Flut und die Wasser stoßen an die Mauern und das Haus des fleißigen Häuslebauers hat Bestand, aber das Haus des faulen Hausbauers wird unterspült, wie kann es auch anders sein, und es fällt in sich zusammen und die Trauer bei dem faulen Hausbauer ist groß. Und ich habe die Geschichte oft gelesen als Kind und sie hat sich bei mir irgendwie eingebrannt und sie hat mich gelehrt, dass es sich nicht lohnt, faul zu sein, sondern dass man sicherlich irgendwann dafür bestraft wird, wenn man den einfachen Weg geht. Das Problem an der Sache ist, dieses Gleichnis handelt gar nicht von jemandem, der fleißig ist und jemandem, der faul ist. Das Gleichnis handelt nicht davon, dass es sich nicht lohnt, faul zu sein. Jesus fordert uns in dem Gleichnis gar nicht dazu auf, fleißig zu sein. Von was handelt das Gleichnis denn dann? Lasst es uns mal gemeinsam lesen und ich glaube, dann merkt ihr das sofort. Das Gleichnis vom Hausbau steht in Lukas 6, Verse 47 bis 49. Jesus sagt, wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Fluss an dem Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde, ohne Grund zu legen, und der Fluss riss an ihm und es fiel gleich zusammen und der Einsturz dieses Hauses war gewaltig. Habt ihr es gemerkt? Von was handelt dieses Gleichnis wirklich? Es handelt nicht vom Faulen und vom Fleißigen. Nein, es handelt von dem, der wahrlich nachfolgt, Jesus, und von dem, der Jesus nicht nachfolgt. Es geht nicht um einen, der faul ist, sondern um jemanden, der Jesus nur oberflächlich zuhört. Es geht nicht um einen, der fleißig ist, sondern um jemanden, der die Worte von Jesus wirklich in die Tat umsetzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich zum ersten Mal dieses Gleichnis gelesen habe und verstanden habe, dass es ja nicht um faul und fleißig geht, da war ich total überrascht. Und ich kann euch auch sagen, es war nicht das erste Mal, dass ich dieses Gleichnis in der Bibel gelesen habe, als ich durch Lukas durchgelesen habe oder als ich das Gleichnis in der Parallelstelle in Matthäus gelesen habe. Es hat echt eine Weile gebraucht, dieses Gleichnis mal mit neuen Augen zu lesen oder mit offenen Augen zu lesen und zu realisieren, um was es da eigentlich wirklich geht. Interessant. Aber vielleicht sagst du, kann dieses Gleichnis nicht auch unterschiedliche Dinge bedeuten? Kann es nicht gleichzeitig eine Geschichte darüber sein oder eine Aufforderung darüber sein, Jesus wirklich wahrlich nachzufolgen und gleichzeitig aber auch eine lehrreiche Geschichte von Faulheit und Fleiß? Ich persönlich finde es total wichtig, dass wir bei der Interpretation von Bibelstellen einen sauberen Ansatz wählen, weil wenn wir Stellen aus dem Kontext nehmen, dann kann man damit wahrscheinlich alles auslegen und belegen, was man möchte. Wenn wir die Bibel wirklich interpretieren, verstehen, auslegen wollen, dann müssen wir die Bibelstellen im Kontext sehen und wir müssen uns, wenn wir die Bibelstellen lesen, fragen, was hat denn der Schreiber oder in dem Fall der Erzähler, was hat denn Jesus wirklich sagen wollen, als er dieses Gleichnis gesprochen hat? Und bei dem, würde ich sagen, sollten wir auch bleiben. Das Gleichnis vom Hausbau, ein Gleichnis von der Nachfolge. Das wird auch deutlich, wenn man dieses Gleichnis mal ein bisschen im Kontext liest. Ich lese jetzt mal die Verse vorher, die sind überschrieben mit vom Baum und seinen Früchten. Ich muss gestehen, ich habe so ein kleines bisschen ein gespaltenes Verhältnis zu diesen Überschriften, die zum Beispiel Luther hinzugefügt hat und die ja eine ganz gute Hilfe sind, um sich in der Bibel zurechtzufinden. Aber manchmal ist es doch so, dass sie irgendwo eine Trennlinie ziehen und dass es so wirkt, als würde danach ein neuer Abschnitt anfangen. Und in Wahrheit ist das gar nicht so. Und ich glaube, hier an der Stelle ist es auch so, dass hier gar kein neuer Abschnitt anfängt. Lukas 6, Vers 43 bis 46 heißt es, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt, noch einen faulen Baum, der gute Frucht trägt. Ein jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt, denn man pflückt nicht Feigen von den Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Dann geht es weiter mit unserem heutigen Gleichnis. Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Seht ihr da einen inhaltlichen Bruch? Fängt da eine neue Geschichte an? Es ist nicht so, dass Jesus den Punkt nochmal wiederholt, den er gerade gemacht hat, mit anderen Worten. Wenn ihr meine Nachfolger seid, sagt er, dann erwarte ich von euch drei Dinge. Kommt zu mir, hört mir zu, tut, was ich euch sage. Wenn nicht, dann baut ihr euer Haus, dann baut ihr euer Leben auf einen Untergrund, der irgendwann wegbrechen wird. Mal wieder ein ganz schön hartes Thema, oder? Ein Gleichnis über das Faul- und Fleißigsein ist schon viel leichter anzuhören, finde ich, als ein Gleichnis von wahrer und von falscher Nachfolge. Ist euch in den letzten Wochen nicht auch aufgefallen, wie viel Erwartungen Jesus in seinen Gleichnissen kommuniziert und ausdrückt? Ich meine, ich fasse mal zusammen, was haben wir gehört in den letzten Wochen? Wir haben das Gleichnis vom Ackerboden gehört, in dem Jesus zu uns sagt, wie unsere Herzenseinstellung sein soll. Und definitiv nicht jeder Boden im Gleichnis war gut. Davor haben wir das Gleichnis von den Schätzen und Talenten gehört, in dem es darum geht, dass wir das, was wir haben, ihm geben sollen und für ihn einsetzen sollen. Und dann haben wir in dem Gleichnis das Beispiel von einem gesehen, der das nicht gemacht hat. Davor das Gleichnis von den 10 Brautjungfern, von denen 5 es verpasst haben, das Festmahl zum Festmahl mit dem König zu kommen. Davor das Gleichnis vom Gewand zum königlichen Hochzeitsmahl, wo die einen es versäumt haben, überhaupt zum Hochzeitsmahl zu kommen, zum Festmahl zu kommen. Die anderen sind hinausgeworfen worden oder ein anderer ist hinausgeworfen worden, weil er nicht richtige Kleidung hatte. Davor haben wir gehört, dass wir darum ringen sollen, ins Himmelreich zu kommen, denn der Weg ist schmal. Jetzt das Gleichnis, ein Gleichnis über gute und schlechte Nachfolge. Als wir damals die Gleichnisse als Predigtthema ausgewählt haben, hat wahrscheinlich jeder der Prediger gedacht so, ach ja, Gleichnisse Jesus, das ist doch mal ein schönes Wohlfühlthema, die Weisheit von Jesus. Wir haben über die Weisheit des Alten Testaments gesprochen, über die Sprüche, jetzt reden wir über die Weisheit von Jesus. Und dann kommen diese Predigtthemen und ich weiß nicht, wie du dich anfühlst. Ich sage, für mich persönlich fühlt sich das nicht nach einem Wohlfühlthema an, sondern Woche für Woche bin ich herausgefordert von dem, was Jesus wirklich sagt in seinen Gleichnissen. Wie fühlst du dich? Fühlst du dich wohl über das, was du gehört hast? Ich meine, es ist ja nicht so, dass hier ein David spricht und wir wissen, der hat ein tolles Herz, aber das, was er macht, ist jetzt auch nicht immer 100% korrekt, der ist auch nur ein Mensch. Oder dass es hier ein Paulus ist, über den Petrus irgendwann mal gesagt hat, naja, seine Worte sind schwer zu verstehen und zu ergreifen. Ich meine, hier spricht Jesus. Das ist die Basis von dem, was wir glauben. Alles andere, was wir lesen über David oder von Paulus, baut auf das, was wir von Jesus hören, was Jesus sagt. Es hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber ich entdecke eine Facette von Jesus wieder neu. Und ich bin tatsächlich herausgefordert, Florian, du musst dich dem stellen, was du hörst. Weil Jesus meint es wirklich ernst mit dem, was er hier sagt. Vielleicht denkst du jetzt, okay, Florian, schön und gut, dieser lange Rückblick, aber wann kommst du denn jetzt endlich zu deinem Gleichnis für heute? Vielleicht hast du es aber auch schon gemerkt, wir sind schon mittendrin. Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Woche für Woche kommen wir im Gottesdienst zu Jesus, Woche für Woche hören wir seine Rede. Wie gehen wir damit um? Was tut das, was wir hören, mit uns? Was machen wir damit? Was bedeutet das für uns? Ich glaube, das Gleichnis ist nicht schwer zu interpretieren, wenn man mal verstanden hat, dass es hier um Nachfolge geht. Wir bauen unser Leben auf etwas auf. Und Jesus nennt zwei Alternativen. Er sagt, wir können unser Leben aufbauen auf seine Worte und wir können es nicht auf seine Worte aufbauen. Was ist die Wasserflut, die da kommt? Das ist interessant. Sind es die Stürme des Lebens, die an den Fundamenten deiner Überzeugung rütteln? Ist hier die Rede vom Tag des jüngsten Gerichtes? Was auch immer es ist, es ist vielleicht gar nicht wichtig, genau zu wissen, was es ist. Denn wenn Jesus' Worte nicht unsere Basis sind, dann wird das, was wir gebaut haben, keinen Bestand haben. Und es wird spätestens am Tag des jüngsten Gerichtes sein, wenn wir feststellen, dass die ganze Kraft, die wir in die Karriere gesteckt haben oder in unsere Familie oder darin, dass wir das perfekte Heim zur Verfügung stellen oder dass wir unseren Kindern helfen, gute Noten in der Schule zu bekommen oder die ganze Energie, die wir in unsere Haustiere gesteckt haben oder in unsere eigene Gesundheit oder in das Abwehren des Klimawandels. Und wenn die Basis darin nicht Jesus war, dann haben wir unsere ganzen Bemühungen in etwas gesteckt, was vielleicht anderen geholfen hat, uns selber aber im Endeffekt nicht viel gebracht hat. Eine interessante Sache ist, dieses Gleichnis spricht vom Fundament, aber nicht davon, was darauf gebaut wird. Und ich glaube, das zu unterscheiden ist tatsächlich für die Interpretation des Gleichnisses und vom Verständnis von dem Gleichnis auch wichtig. Das Gleichnis ist nämlich meiner Meinung nach nicht von Jesus dafür gedacht, um getauften Christen Angst um ihre Rettung zu machen. dass wir Angst bekommen, oh nein, wir dürfen bloß nicht falsch bauen, dann versäumen wir vielleicht unsere Rettung. Das ist nicht, von was das Gleichnis handelt. Hört euch mal an, was Paulus im 1. Korinther 3 sagt, in den Versen 11 bis 17. Da spricht er vom Fundament und dann spricht er von dem, was drauf gebaut wird. 1. Korinther 3, 11 bis 17. Das Fundament ist gelegt, Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Es wird auch nicht verborgen bleiben, was jemand darauf baut. Ob Gold, Silber oder wertvolle Steine, ob Holz, Schilf oder Stroh. Am Tag des Gerichts wird sich erweisen, ob es Bestand hat. Dann wird die Feuerprobe gemacht. Das Werk eines jeden wird im Feuer auf seinen Wert geprüft. Wenn das, was ein Mensch gebaut hat, die Probe besteht, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er bestraft. Er selbst wird zwar gerettet, aber so wie jemand gerade noch aus dem Feuer gerissen wird. Dieses Gleichnis sagt, wenn Jesus dein Fundament ist, dann wirst du gerettet. Das Werk, was du aufbaust auf dein Fundament, Jesus, das ist vielleicht nicht so schön wie das Werk oder so beeindruckend wie das Werk eines Douglas Jacoby oder wie das eines Massoud oder eines Helge oder einer Dörte. Aber es bleibt dabei, das, was wir aufbauen auf das Fundament Jesus, das ist immer in gewisser Weise Menschenwerk. Und so schön es auch sein mag, und so toll es auch sein mag, oder so schlecht es vielleicht auch sein mag, es wird nicht darüber entscheiden, ob du eines Tages in den Himmel kommen wirst oder nicht. Wenn du dir Mühe gibst, dich besonders hervortust, sondern dass du dich selbst verleugnest, dann wird Gott dir deine guten Taten natürlich. Wird dich Gott für deine guten Taten natürlich belohnen. Da gibt es viele Stellen darüber, die das sagen. Aber wenn es verbrennen wird am Tag des jüngsten Gerichtes und nicht Bestand hält, dein Werk, wirst du trotzdem gerettet. Und das ist doch erstmal das Wichtigste, ja? Also, damit wir dieses Gleichnis, die in das Gleichnis gehen können, als Christen und das nicht in uns eine unbestimmte Angst auslöst. Das wollen wir nicht. Okay, zurück zum Gleichnis. Da heißt es aber, dein Fundament soll Jesus sein. Und jetzt komme ich mal zu allen denen, die nicht getauft sind. Die Taufe, das ist der Moment, in dem du den Zugang zur Ewigkeit erhältst. Ich möchte dich auffordern. Auf was wartest du noch? Wenn du noch nicht getauft bist, dann hast du Jesus noch nicht zu deinem Herrn angenommen. Selbst wenn du glaubst, ich mache doch schon alles Mögliche für Jesus, du hast Jesus noch nicht als deinen Herrn angenommen, weil du hast noch nicht dieses Fundament, auf das es ankommt, dieses Fundament, das du brauchst. Vielleicht sind deine Taten schon viel besser als die der anderen Christen um dich rum, ja? Vielleicht ist dein Mauerwerk besser gebaut, stabiler, deine Fenster sind schöner verziert, deine Türme sind höher, aber was nützt dir all das? Du kannst nur auf das Fundament Jesus Christus bauen. Ein anderes Fundament gibt es nicht. Was hält dich auf? Wie der Äthiopier gesagt hat, hier ist Wasser. Lass dich taufen, nehme Jesus an. Wenn du schon getauft bist, dann kannst du eine große Sicherheit haben. Gott wird dich einmal zu sich aufnehmen. Denn du hast Jesus an deiner Seite stehen, der für dich vor Gott eintreten wird. Ich meine, stell dir mal vor, du kommst vor Gott am Tag des jüngsten Gerichtes und klar, du hast das die ganze Zeit gelesen und auch geglaubt, aber auf einmal stehst du da und du denkst so, meine Güte, jetzt ist echt, es ist echt real. Es passiert. Und dann denkst du so zurück und denkst so, warum war mir das nicht bewusster? Ich habe so viele schlechte Entscheidungen getroffen und jetzt stehst du vor deinem Schöpfer und dann kommt Jesus und sagt, ist okay, der ist mit mir. Was du auch falsch gemacht hast, was du auch noch falsch machen wirst, dafür will er für dich bezahlen. Trotzdem ist dieses Gleichnis vom Hausbau auch für dich da. Denn was auch immer du machst, wende dich nicht von Jesus ab. Er muss auch immer das Fundament in deinem Leben bleiben. Und jetzt komme ich zurück auf deine Karriere, deine Familie, dazu das perfekte Heim zur Verfügung zu stellen, deinen Kindern zu helfen, die besten Noten in der Schule zu bekommen und die ganze Energie, die du in deine Haustiere steckst oder in deine Gesundheit oder in das Abwehren des Klimawandels. Jesus muss das Fundament und die Basis von dem sein, was du machst. Und wenn Jesus das Fundament und die Basis dessen ist, was du machst, dann wirst du sicherlich einige Dinge anders machen oder einige andere Dinge machen, aber auch die Dinge, die du dann machst, die du sonst auch machen würdest, wenn Jesus dein Fundament und deine Basis ist und du dein Haus baust für Jesus und auf dieses Fundament, dann ist das, was vorher kein Holz und kein Stroh war, kann sich zu wertvollen Steinen verwandeln. Was bedeutet dieses Gleichnis also für dich? Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, heißt es. Jesus nennt drei ganz banale Schritte der Nachfolge, die wir gehen sollen, die wir gehen müssen, die in unserer Nachfolge notwendig sind. Komm zu Jesus. Du kannst ja selber überlegen, was das für dich bedeutet, zu Jesus zu kommen. Ich denke, zu Jesus zu kommen hat viele Facetten. Es sind einmal so Dinge, die du alleine machst, wenn du dein Herz im Gebet öffnest. Ich denke, zu Jesus kommen bedeutet, in der Bibel zu lesen, in der Bibel zu forschen, aber auch geistliche Veranstaltungen zu besuchen, wie Gottesdienste oder Bibelkreise, Geschwister zu treffen, auch individuell offen zu sein über dein Leben und das, was mit dir vorgeht. Das kann auch heißen, den Schritt zu machen und dich dem Dienst zu stellen und mit Jesus durch Situationen zu ringen, für die dir vielleicht sonst die Kraft fehlt oder vor denen du vielleicht Angst hast und dich den Dingen mit Jesus zu stellen. Das kann auch heißen, zu Jesus zu kommen. Aber nicht wie ein Termin in deinem Kalender. Sonntag, morgen, 11 Uhr ist der Gottesdienst. Sondern weil du Jesus begegnen willst. In der Predigt, in deinen Mitgeschwistern, im Rat, den du hörst. Zweitens, höre Jesu Rede. Jesu Rede zu hören heißt nicht nur, den Gottesdienst zu besuchen und der Predigt zuzuhören. Um das mal als Beispiel zu nehmen. Vielleicht ist der Prediger, der da vorne spricht, nicht dein Lieblingsprediger. Und du hörst ihm zu und du denkst die ganze Zeit an all die Dinge, die er vielleicht besser ausdrücken könnte und sollte. Und du denkst so, also von dem Prediger, also da kann ich eigentlich gleich zu Hause bleiben, von dem nehme ich nie was mit. Trachte danach zu hören, was Gott dir durch diese Botschaft sagen will. Gott hat dir immer was zu sagen. Auch durch einen vielleicht schlechten Prediger hat Gott dir immer was zu sagen. Lass dich nicht von dem Stil oder der Art und Weise, wie die Punkte gemacht sind, ablenken, sondern versuche zu hören, was Gott zu dir sagt. Lies die Bibel in dieser Hinsicht, haben wir in den letzten beiden Predigten viel drüber gesprochen, wie unser eigenes Bild uns blenden kann, davon zu sehen, was die Bibel eigentlich wirklich sagt. Lies die Bibel mit offenen Augen. Lies die Bibel, als hättest du sie noch nie zuvor gelesen. Frag dich, was will Gott mir damit sagen? Jesus zuzuhören heißt nicht einfach nur, sich berieseln zu lassen. Und drittens, befolge seine Worte. Als du Christ wurdest und dich hast taufen lassen, hast du den Entschluss getroffen, Jesus ist ab jetzt der Herr in meinem Leben. Ich möchte ihm alle Entscheidungen unterordnen, die ich mache. Und ich bin mir sicher, das ist bis heute dein Entschluss. Höre nie auf, zu versuchen, die Dinge richtig zu machen, so wie du weißt, dass Jesus sie sich für dir wünscht. Auch wenn du vielleicht selber von dir enttäuscht bist und überzeugt bist, dass du es nicht hinbekommst. Höre nie auf, daran zu glauben, dass er auch dich verändern kann. Vielleicht ist es manchmal schwer und du hast Rückblicke, oder vielleicht ist es auch manchmal einfach anstrengend und du hast keine Lust mehr. Und das sind dann die Momente, in denen du wirklich darum ringen musst, aber gib nicht auf, darum zu ringen. Vielleicht zählt das Ergebnis unserer Bemühungen eines Tages am Tag des jüngsten Gerichts gar nicht so viel, wie wir immer denken. Wie schön das Haus ist, was wir gebaut haben. Aber es zählt auf jeden Fall, dass du in deiner Nachfolge immer darum gerungen hast und nie aufgegeben hast. Das wird einen Riesenunterschied machen. Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief, und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Fluss an dem Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war gut gebaut. Wir kommen jetzt zum Abendmahl. Und für mich persönlich, finde ich, steckt in dem, was wir gerade besprochen haben, schon ganz viel vom Abendmahl, ganz viel Gedanken, die uns zum Abendmahl führen können. Ich möchte dazu zusätzlich, weil es einfach, wir legen den Grund, aber Jesus ist für uns da, wenn vielleicht das Haus, was wir aufbauen, schiefer ist, als wir uns das wünschen. Ja, da wird Jesus für uns da sein. Jesus ist dann für uns da und er legt uns den Arm auf die Schulter. Und er sagt, er ist mit mir. Er ist mit mir. Alles ist okay. Alles ist in Ordnung. Und das ist die Gnade, die ich von Jesus spüre. Und ich möchte zusätzlich dazu noch Johannes 19, Verse 1 bis 3 vorlesen. Johannes 19, Vers 1 bis 3. Da ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Die Soldaten flochten aus Dornenzweigen eine Krone und setzten sie Jesus auf. Sie hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um, traten vor ihn hin und riefen, Hoch, lebe der König der Juden! Dann schlugen sie ihm ins Gesicht. Es sind drei Verse und ein kleiner Ausschnitt aus der Qual, die Jesus bei der Kreuzigung hat erdulden lassen. Und wir sehen hier schon alles, Spott, Schmerz, Leid, Schmerz, Spott. Jesus hätte das alles nicht nötig gehabt. Er hat selbst gesagt, mit einem Wort hätte er 12 Legionen Engel rufen können. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat noch viel mehr auf sich genommen. Für dich und für mich. Um uns den Weg zu Gott zu ebnen. Damit er eines Tages neben uns stehen kann. Den Arm um uns legen kann und sagen kann, er gehört zu mir. Diese Gnade ist teuer erkauft. Lasst uns das nie vergessen. Lasst uns daran jetzt im Abendmahl denken. Lasst uns beten. Gott, ich danke dir für deinen perfekten Plan, den du vor Anbeginn der Welt dir ausgedacht hast und an dem du von Anbeginn der Welt an gearbeitet hattest, den du vorbereitet hast und der in Jesus seine Erfüllung gefunden hat. Du warst dir bewusst, dass du Menschen schaffst, die nicht perfekt sind, sondern die es nicht schaffen würden, über ihr ganzes Leben den richtigen Weg immer nur zu gehen und nicht abzuweichen vom richtigen Weg. Du wusstest, dass du Menschen geschaffen hast, die dich auch enttäuschen werden. Du hast dich dafür entschieden, uns die Freiheit des Willens zu geben, weil wir nur dann auch in der Lage sind, wahrlich zu lieben, wenn wir eine Entscheidung haben. Aber du hast den perfekten Plan von Anfang an vorgesehen und für uns zurechtgelegt, wie unsere Unvollkommenheiten ausgeglichen werden können, sodass sie eines Tages, wenn wir vor dir stehen, nicht mehr zählen werden. Und das ist Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir immer weiter wachsen im Verständnis deiner Gnade, dass wir immer weiter verstehen, wie teuer das die Gnade war und wie wertvoll sie für uns ist. Und dass das für uns die Motivation und die Kraft ist, die uns hilft, unser Leben auf den Grund zu bauen, auf Jesus zu bauen. Ich bete für all die, die noch nicht da angekommen sind, die sich noch nicht sicher sind, dass sie Jesus als ihren Grund legen wollen. Dass du ihnen das Verständnis davon gibst, wer Jesus wirklich war. Ein Verständnis davon, wie groß seine Liebe war. Ein Verständnis davon, wie groß sein Opfer und sein Wohlwollen für uns ist. Und dass du einfach ihre Herzen berührst, dass sie sagen, auf diese Liebe kann es nur eine Antwort geben. Jesus, ich werde dich als meinen Herrn annehmen. Ich bete für all die, die wie ich schon länger dabei sind, schon getauft sind und wie Matthias gestern gepredigt hat, gestern letzte Woche gepredigt hat, auf dem Acker, auf dem wir unsere Taten säen, da wachsen Dornen, die wollen unseren Glauben, unsere Freude, unsere Hingabe ersticken. Ich bete dafür, dass auch wir nie vergessen, Jesus, wie groß deine Liebe ist und deine Gnade und wie kostbar dein Opfer war, was du für uns gegeben hast, sodass es uns Motivation gibt, jeden Tag aufzustehen und mit ganzem Herzen und mit Freude zu sagen, ja, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte mein Leben für dich leben, Jesus. Ich bete dies in Jesu Namen. Amen.